Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der vergangenen Woche habe ich auf dem Erichsen YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht mit dem Titel Ende der Tech-Aktien. Aus meiner Sicht ein sehr wichtiges Video, deswegen hätte ich es auch besser machen können. Ja, ich hätte es sogar besser machen müssen, angesichts der Bedeutung des Inhalts dieses Videos. Dementsprechend gab es auch sehr kritische Nachfragen in Form von Kommentaren und drei dieser kritischen Kommentare möchte ich heute kurz vorlesen und sie natürlich auch beantworten. Wie hat es Stefan Effenberg in seiner legendär reflektierenden Art und Weise so schön gesagt? Manchmal spiele ich gut, manchmal spiele ich besser. Ich wünschte, ich könnte das auch von mir bei der Erstellung der Videos sagen. Aber ich gebe es ganz offen zu, hin und wieder misslingt mir eins, manchmal auch so richtig gründlich. In diesem Fall ist es besonders ärgerlich, denn ich habe in der letzten Woche auf dem Erichsen-Kanal YouTube ein Video hochgeladen, welches mir wichtig war. Es ging um das Thema der Woche Ende der Tech-Aktien? Und meine Kernaussage lautete, in den nächsten 10 Jahren wird man mit Tech-Aktien möglicherweise eine Underperformance gegenüber der durchschnittlichen Aktienrendite, die der Markt so hergibt, einfahren. Sowohl das Thema als auch die Aufmachung des Videos sind mir nicht sonderlich gut gelungen, denn ich habe dann auch noch versucht, in diese 27 Minuten ein anderes Thema mit reinzudrücken. Ja, und ich habe gesagt, hier investieren die großen Investoren. Es ging um das Thema Langlebigkeit. Das sind aber letztlich zwei Themen und die hätte man nicht miteinander vermischen müssen. Und auch der Titel Ende der Tech-Aktien passt nicht so ganz, denn darum ging es mir eigentlich nicht. Das haben, und insofern bin ich ja den vielen Kommentaren beziehungsweise denjenigen, die sie eingestellt haben, unter dem Video auch dankbar, das haben auch viele festgestellt und haben in freundlicher Art und Weise, und nochmal, ich bin dankbar dafür, wie das auf meinem Kanal überwiegend stattfindet, ja, dass es nicht immer mit der großen Anrede sein muss und immer mit herzlichen Grüßen, das verstehe ich. Aber ich nehme durchaus wahr, dass unter anderen Kanälen die Tonart eine ganz andere ist. Insofern, dafür bin ich dankbar und ich bedanke mich auch ganz explizit bei denjenigen, die mir immer wieder dieses Feedback geben. Häufig genug ist es auch positiv, aber natürlich mit Kritik kann man, wenn sie sachlich formuliert ist, eine ganze Menge anfangen. Und deswegen möchte ich heute die drei Kommentare, die aus meiner Sicht am besten beschrieben haben, ja, es gab mehrere sehr gleichlautende, aber ich habe mir jetzt mal die kürzeren rausgenommen, die beschrieben haben, was in diesem Video verkehrt gelaufen ist, beziehungsweise was ich wohl hätte klarer rausarbeiten sollen, die das am besten wiedergeben. Und diese drei Kommentare, die lese ich jetzt vor und gebe dann die Antwort. Also, so wie es eigentlich gemeint war. Ein Kommentar lautete: So ganz verstehe ich die Punkte und die These ehrlicherweise auch nach der halben Stunde nicht. Du setzt Tech mit Growth, also Wachstum gleich. Die Studie scheint sich nur auf Growth, nicht explizit auf Tech zu beziehen. Viel Tech ist heute nicht mehr so hoch bewertet. Und das stimmt natürlich. Diese Gleichsetzung Tech-Aktien mit Wachstumsaktien war in den letzten 10 Jahren häufig richtig. Richtig ist aber auch, dass ich über das Wachstum spreche, welches heute noch kein Geld verdient und damit finanziert werden muss. Das ist genau der Grund, warum wir in den letzten Monaten Risk-Off an der Börse hatten und meines Erachtens immer noch haben. Wenn der Markt annimmt, dass die Zinsen steigen bzw. auf einem erhöhten Niveau bleiben, dann bedeutet das, dass jede Finanzierung teurer wird. Und selbst wenn man sich dann in den kühnsten Träumen ausmalt, ach, mein Unternehmen wächst 30% im Jahr, da spielen doch 3% Zinsen keine Rolle, dann ist die Herangehensweise vollkommen verkehrt, weil natürlich der Hebel durch das Fremdkapital die 3% ganz anders wirken lässt. Es spielt heute mehr denn je eine Rolle, ob Geld verdient wird oder nicht. Die Studie von T.S. Lombard, die dort angedeutet wird, beziehungsweise auf die sich dieses Video bezieht, die spricht nicht explizit über Tech. Es kann natürlich außerhalb des Tech-Sektors auch Wachstum geben, Growth geben. Und völlig richtig ist auch, dass wir selbstverständlich dann eine ähnliche Entwicklung haben außerhalb des Tech-Sektors, zum Beispiel im Pharmasektor. Wenn man sich viele Biotech-Werte anschaut in den letzten Monaten, dann hat sich praktisch nichts verändert für diese Werte. Ja, wenn also ein Unternehmen wartet auf die Zulassung eines einzelnen Medikamentes oder eines einzelnen Wirkstoffes, dann ist das Unternehmen heute mutmaßlich, obwohl es ja zeitlich an diesen potenziellen Zeitpunkt der Zulassung näher herangerückt ist, weniger wert als noch vor 6 oder vor 12 Monaten. Einfach, weil die Börse das Risiko höher gewichtet hat und dementsprechend den Kurs runtergezogen hat. Ja, das ist ein ganz normaler Vorgang. Risiko wird ausgepreist, beziehungsweise in dem Fall dann eingepreist. So. Die Fangams oder wie wir sie alle nennen wollen, also die Facebooks, die Amazon, die Googles, die Netflix würde ich gar nicht dazu zählen, weil Netflix für mich nicht in diesem Stadium ist, dass es jetzt in eine Value-Phase übergeht. Davon sind sie noch weit entfernt. Aber Disclaimer, das ist keine Verkaufsempfehlung. Ich bin schon lange kritisch zu Netflix und werde es vermutlich auch erstmal bleiben. Diese Fangaktien, die sind es selbstverständlich nicht, die gemeint sind. Die haben ja riesige Cash-Reserven. Allerdings muss man natürlich auch sagen, die werden nicht mehr das Wachstum in den nächsten Jahren haben, um dann noch eine Überrendite zu ermöglichen. Eine Apple wächst nicht zweistellig derzeit. Ich kann natürlich die These äußern und ich kann das sogar eine gewisse Sympathie für diese These entwickeln. Wart mal ab. Das Metaverse wird wahrscheinlich eher durch Apple gestaltet als durch Facebook. Und das ist eine These, die zum Beispiel Scott Galloway, jemand, den ich gerne folge, immer wieder äußert. Apple ist der Wert, den du haben möchtest, wenn du an das Metaverse glaubst. Oder Metaversen glaubst. Es wird wohl mehr als eins geben. Das alles kann sein. Und ich kann natürlich sagen, zukünftig wird dies und jenes stattfinden und dann wird auch das Wachstum wieder größer. Wenn ich aber den Status quo anschaue, dann ist eben das Wachstum von Apple eigentlich nicht mehr in der Größenordnung, dass man noch über einen klassischen Wachstumswert sprechen müsste. Aber diese Unterscheidung hätte ich im Video durchaus treffen können. Ja, ich spreche um Wachstum, welches noch verdient werden muss. Nicht über Unternehmen, die heute schon sehr, sehr viel Geld verdienen und daher überwiegend nur aus steuerlichen Gründen dann auch mal Fremdkapital aufnehmen. Die könnten samt und sonders alles, was sie machen, komplett schuldenfrei erledigen. So, wenn wir aber über Growth sprechen, über Wachstum sprechen, dann erhoffen wir uns ja meist ein überdurchschnittliches Wachstum, was dann zu einer überdurchschnittlichen Performance führt. Und diese Aktien, die müssen nicht zwangsläufig wieder höher gewichtet werden. Die müssen auch nicht zwangsläufig wieder von Anlegern mehr gesucht werden. Und darum ging es mir eigentlich. Ja, Tech muss nicht mit Growth gleichgesetzt werden. Und es gibt natürlich auch viele Tech-Werte, die letztlich heute Value-Aktien sind. Nächste Kritik, nächster Kommentar. Die Grundthese stimmt ja mal. Aber wieso die ach so billigen Value-Werte, in Klammern Coca-Cola, Waste Management etc., teilweise mit KGVs über 30, aufgrund des demografischen Wandels nun besser performen sollen als Growth-Werte, erschließt sich mir nicht ganz. Wenn die Nachfrage insgesamt zurückgeht, leidet Value genauso wie Growth. Und wie gesagt, viele Value-Aktien sind derzeit historisch betrachtet wirklich nicht günstig. In Klammern, gibt natürlich auch Branchen und Aktien, auf die das nicht zutrifft, wie zum Beispiel Rohstoffaktien. Dazu sind zwei Dinge zu bemerken. Der demografische Wandel ist letztlich eine Komponente, der alle Branchen und alle Sektoren betrifft. Aber es geht hier ja nicht darum, dass ich daraus versuche, mir jetzt besonders einen Vorteil zu erzielen in meinem Geschäftsmodell. Und eine Coca-Cola wird unter dem demografischen Wandel weniger leiden als ein lupenreiner Wachstumswert. Warum? Weil eine alternde Gesellschaft diesen neuen Technologien gegenüber weniger aufgeschlossen ist und weil eine alternde Gesellschaft in den Sektoren, die dann besonders interessant sind für Wachstumswerte, weniger als Konsument auftritt. Also das stimmt so nicht ganz. Meines Erachtens, der demografische Wandel begünstigt grundsätzlich mal Value-Werte. Aber deswegen müssen wir sie nicht zu teuer kaufen. Eine Coca-Cola, eine Waste Management. Wenn man im Prinzip im Internet einfach mal googelt, das kommt ja hin und wieder vor als Recherche, auch wenn es nicht immer der beste Ansatz ist, und sagt, nenn mir mal klassische Value-Werte, dann werden mir vermutlich zwischen 10 und 20 genannt. Und das stimmt, die sind ziemlich sicher allesamt zu hoch bewertet, weil in einer ersten Phase des Umschwungs von Wachstum auf Value dann alle genau sich auf diese Werte stürzen, gerade dann, wenn es sich um konservative Werte handelt. Also eine Coca-Cola, eine Waste Management leidet derzeit natürlich sehr viel weniger als andere Wachstumswerte, wie zum Beispiel im Rohstoffbereich. Aber das ist natürlich Aufgabe des Anlegers. Wenn ich über Value spreche und wir Value einfach als Wert umschreiben, dann hat das natürlich erstmal noch keinen qualitativen Charakter. Also die Auswahl der Werte wird dadurch nicht beschrieben. Aber ein Value-Investor sucht natürlich nach Unterbewertung. Ich möchte hier mal eine nicht von mir verfasste Beschreibung eines Value-Investors mit euch teilen. Die Grundidee ist, sich bei der Aktienauswahl mehr auf die Qualität des Unternehmens zu konzentrieren als auf allgemeine Börsentendenzen. Na, würde ich auch noch einen Schrägstrich machen, als auf zu sehr auf das Wachstum zu schielen. Gesucht wird nach Unternehmen, deren Börsenwert deutlich unter ihrem Buchwert liegt. Wie sagt Warren Buffett, kauf den Dollar für 50 Cent und dann wird ein Schuh draus. Value-Investoren schwimmen daher oft gegen den Strom und kaufen, wenn die anderen gerade nicht panisch verkaufen. Denn während die Börsenkurse teils stark schwanken, bleibt der innere Wert eines Unternehmens meist relativ stabil. Die Devise beim Value-Investing lautet: hohe Qualität zum günstigen Preis einkaufen. So ist das natürlich gemeint. Und das ist vollkommen richtig. Das ist derzeit bei einer Coca-Cola oder auch bei einer Waste Management und bei einigen sehr bekannten anderen Value-Aktien eben nicht der Fall, weil ja gerade jetzt so viel in Sicherheit flieht. Aber wenn ich grundsätzlich mal meine, dass ich mehr auf Value setzen sollte in den nächsten 10 Jahren, und das wäre ein Vorschlag von mir, und den wollte ich eigentlich in diesem Video mit euch teilen, und das hätte ich auch anders machen können, dann geht es natürlich darum, wo finde ich Dividendenrenditen, die heute relativ hoch sind und bei denen der Markt vielleicht genau aus diesem Grund annimmt, wie sicher sind diese Dividenden sind. Es gibt einfach Stocks, die sind hot und andere, die sind weniger hot. Und Rohstoffaktien kommen ja jetzt auch gerade wieder schön unter Druck. Das ist für mich eine Kaufgelegenheit. Einfach deshalb, weil ich davon ausgehe, dass die Nachfrage nach Rohstoffen in den nächsten Jahren völlig unabhängig von den kurzfristigen Schwankungen so hoch sein wird, dass die ihre Dividenden immer weiter bezahlen können. Da geht es dann nicht darum, dass sich die Kurse in den nächsten 10 Jahren verfünffachen, sondern es geht darum, dass die mir konstant ihre hohe Dividende liefern und vielleicht dann auch im Laufe der Zeit weiter steigern. Dritte Frage. Dritter Kommentar. Entschuldigung. Ist es nicht viel wahrscheinlicher, dass Tech die Lösung der angesprochenen Probleme liefern wird? Kommt das Haus aus dem 3D-Drucker? Fallen viele Handwerkstätigkeiten weg? Fährt das Auto autonom? Braucht man keine Taxifahrer mehr? Und so weiter. Heute sind natürlich die Studien, die sich mit solchen disruptiven Technologien beschäftigen, moderne. 20 Jahre später ist das dann Value. Auf dem Prozess dorthin habe ich aber die Aufgabe, die richtigen Aktien zu finden. Und genau das ist das Problem. Völlig richtig. Vermutlich wird der 3D-Drucker mehr und mehr Probleme lösen. Vermutlich wird künstliche Intelligenz mehr und mehr Probleme lösen, beziehungsweise wird dann auch für Unternehmen zu einer Cash-Cow. Vermutlich wird das autonome Fahren ein Riesentrend. Aber welche Unternehmen werden davon profitieren? Das ist eben wahnsinnig schwer. Und das ist genau das Problem, dass häufig, wenn das Thema aufkommt, erstmal ein Hype stattfindet, der dann für viele, viele Jahre abflacht, zu einer Konsolidierung einer Branche führen muss. Und der 3D-Druck ist doch das perfekte Beispiel. 3D Systems, Stratasys, es gibt noch einige mehr. Die sind an der Börse in einer Fahnenstange, und das ist schon viele Jahre her, extrem gestiegen. Die brauchen vermutlich noch Jahre, um ihre Allzeithochs jemals wiederzusehen. Der eine ein bisschen länger, andere werden es gar nicht schaffen. Und genau das ist das Problem. Allein die Aussage, dass Tech heute Probleme von morgen löst, ja, die Eisenbahn war auch mal Tech, löst natürlich nicht meine Aufgabe als Anleger, die richtigen Aktien zu finden. Oder nehmen wir Cannabis. Ja, konnte sich erst keiner vorstellen. Und wenn die mal eine Zulassung bekommen. Heute ist Cannabis in vielen Staaten Nordamerikas zugelassen. Die Cannabis-Werte sind aber samt und sonders in Schutt und Asche verfallen. Warum? Weil die Konsolidierung immer noch nicht stattgefunden hat. Weil es immer noch zig Anbieter gibt und nicht automatisch, wenn dann eine zukünftige oder eine scheinbar zukünftige Technologie dann auch in der Praxis zur Anwendung kommt, heißt das auch, dass Unternehmen damit Geld verdienen. Zu welchem Kurs ich kaufe, hat und wird immer eine entscheidende Rolle spielen. Das ist eigentlich die Hauptantwort auf viele, viele Kommentare, die zum Beispiel kommen zum Kauf der Tesla-Aktie. Und nochmal, vielleicht geht Tesla komplett durch die Decke von jetzt an und wird einfach immer ein hochbewertetes Unternehmen bleiben und irgendwann wächst Tesla in seine Bewertung rein. Haben wir zum Beispiel bei Amazon auch über Jahre so gesehen. Nur, meines Erachtens kommen wir jetzt in eine Börsenphase, in der für zukünftige Gewinne weniger bezahlt wird an der Börse. Das heißt nicht, dass man dann die Spekulation komplett einstellt. Aber heute schon zu wissen, wer der Marktführer im Bereich des autonomen Fahrens wird, das ist eben ein Riesenproblem. Hat sich das Internet durchgesetzt? Ich würde mal sagen, ja. Haben deshalb Marktführer von vor 15 oder 20 Jahren wie AOL, Yahoo oder NetScout, haben die dennoch oder haben die in diesem Zeitraum dann enorme Gewinne eingefahren? Naja, zumindest mal zwei dieser drei Unternehmen gibt es nicht mal mehr. Und damit ich sicher von einer Technologie auch profitieren kann, muss ich ja auch wissen, wer sich am Ende durchsetzt in diesem Rennen, was einige Kandidaten eben angenommen haben, wo also viele gleichzeitig loslaufen. Und so war es gemeint. Tech ist eine Lösung, aber am Ende des Tages stelle ich mir an der Börse die Frage, womit kann ich Geld verdienen? Und das weiß ich eben in vielen Bereichen der Technologie heute noch nicht. Ich könnte einen anderen Bereich ansprechen, wenn wir über Krebs reden. Ohne Frage, und es gibt ja nicht wenige Studien, die sagen, um nochmal den Gedanken der Langlebigkeit aufzugreifen, die sagen, in dem Moment, wo wir Krebs lösen können, wo wir es als Krankheit heilen können oder auch ein Großteil der Herz-Kreislauf-Krankheiten, also sprich unser Herz, auf welche Art und Weise noch ein bisschen fitter bekommen, in dem Moment wird zwangsläufig unsere Lebenserwartung, es geht ja hier immer um Durchschnittswerte, um 10, 15 Jahre steigern. Das ist wahrscheinlich so, wenn man sich die Anzahl der Menschen anschaut, die sterben an Krebs oder eben an einem Herzinfarkt. Es gibt aber dementsprechend auch viele, viele Unternehmen, die hier in der Forschung aktiv sind. Ich kann also heute sagen, dass die Lösung von Krebs, ja, die Heilung von Krebs, ein Megatrend sein wird in den nächsten 10 Jahren. Aber das an der Börse umzusetzen, ist wahnsinnig schwierig, weil ich nicht sagen kann, wer der Marktführer bei dieser Lösung sein wird. So, am Ende soll aber nicht hier im Vordergrund stehen, wie ich diese Technologie, den Unterschied zwischen Technologie und Wachstum einschätze, sondern zuerst mal wollen wir festhalten, die nächsten Videos müssen wieder etwas präziser werden und all diejenigen, die jetzt für die Antwort auf diese Fragen einmal rübergekommen sind zum Podcast, die habe ich hoffentlich hier insofern zumindest zufriedengestellt, als dass sie sich ein paar Podcast-Folgen noch mehr gönnen. In dieser Woche habe ich ja bereits am Dienstag mit Sven Lorenz gesprochen. Das Gespräch hat schon letzte Woche stattgefunden. Falls noch nicht geschehen, dann hört euch diese Folge mal an. Dort geht es nämlich um Value. Und in der nächsten Woche besprechen wir dann weitere Folgen. Wenn ihr Lust habt darauf, weitere Themen natürlich, wenn ihr Lust habt darauf, dann abonniert gerne den Podcast. Dann bekommt ihr nämlich eine Nachricht, wenn die nächste Folge am Dienstag hochgeladen ist. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.